Feierabendpost.
Also, wo waren wir? Wo waren wir? Ist eine Weile her, ne? Sardes sind wir. Wir haben uns Ephesus, Pergamon, Smyrna und Thyatira angesehen. Und jetzt sind wir bei Sardes angekommen. Der fünften der sieben Gemeinden, an die am Anfang der Offenbarung ein Brief gerichtet wurde. Und die fünfte der sieben Gemeinden, die zu den ursprünglichen Empfängern der Offenbarung zählt. Und ja, ich lese jetzt einfach aus Offenbarung 3 dieses Sendschreiben vor. Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Dort heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sardes lag in der heutigen Türkei. Aber vor 2000 Jahren gehörte es zur römischen Provinz Asia. Auf diesem Rundweg, den der antike Postbote bei der Auslieferung der sieben Sendschreiben nahm, lag Sardes etwa 80 Kilometer von Thyatira entfernt. Die Stadt Sardes war einst eine der reichsten und mächtigsten Städte der bekannten Welt gewesen. Das wird durch Juwelen bestätigt, die in einigen Gräbern gefunden wurden. Unter König Aliates wurde um das Jahr 600 vor Christus in Sardes wohl das erste Mal Geld geprägt. Also die haben wohl die Geldmünzen erfunden. Sein Sohn Krösus hat es aufgrund seines Reichtums sogar in die deutsche Umgangssprache hineingeschafft. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich bin doch nicht Krösus. Das war Krösus, so reich war der. Bereits 700 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, war Sardes ein wichtiges Handels- und Kulturzentrum. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was das bedeutet? Dieses Sendschreiben wurde vor etwa 2000 Jahren verfasst. Und zu diesem Zeitpunkt gab es diese Stadt bereits seit 700 Jahren. 700 Jahre. Denkt mal drüber nach. Vor 700 Jahren gab es keine evangelischen Christen. Die Menschen glaubten, die Welt sei flach. Amerika war noch nicht entdeckt. Die Weltbevölkerung lag ungefähr bei 400 Millionen und wurde durch die Pest und den beginnenden 100-jährigen Krieg sogar noch dezimiert. Und das ist gerade mal 700 Jahre her. Vor 2700 Jahren, als Sardes bereits eine florierende Stadt war, da bemalten unsere Vorfahren wahrscheinlich noch ihre Körper und beteten irgendwelche Bäume an oder so. Sardes hatte eine lange und beeindruckende Tradition. Die Stadt lag an der Kreuzung von 5 Handelswegen und war auch in römischer Zeit noch ein wichtiges Handelszentrum. Es war eine reiche Stadt, die gar nicht viel tun musste, um ihren Wohlstand zu erreichen. Wie gesagt, an 5 Handelsstraßen liegend, da kommt das Geld von selbst. Außerdem, einigen Quellen zufolge, enthielt das Wasser des Flusses, der durch die Stadt floss, Gold, das ohne größere Anstrengung gewonnen werden konnte. Es war dieses Gefühl von Leichtigkeit und Apathie, das schließlich zum Niedergang von Sardes führte. Die Stadt lag auf der Spitze eines Hügels, der so steil war, dass ihre Verteidigungsanlagen uneinnehmbar zu sein schienen. Aber da irrten sie sich. Denn sowohl unter Kyros dem Großen als auch unter Antiochos dem Großen erklomm der Feind die steilen Klippen und entdeckte beide Male, dass sich die Sarden so sicher fühlten, dass sie nicht einmal eine Wache aufgestellt hatten. Als Kyros 546 vor Christus die Stadt einnahm, gelang ihm dies, indem seine Soldaten einen verborgenen Pfad fanden, der für die Truppen genutzt werden konnte. Aufspüren konnten sie diesen Pfad, weil sie beobachteten, wie ein sardischer Soldat an einer für unersteigbar erachteten, steil abfallenden Seite des Burgfelsens hinunter und wieder hinaufkletterte, um einen runtergefallenen Helm wiederzuholen. Die Stadt wurde erobert, weil ein Soldat seinen Helm verloren hatte und den geholt hat. Als die persischen Soldaten dann den Berg erklommen, kam das für die Sarder völlig unerwartet. Wie gesagt, sie fühlten sich so sicher, dass sie auf eine Wache verzichtet hatten. Wie hatten wir es gelesen? Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. Die Stadt kannte sich damit aus. Interessant ist übrigens auch, wie Kyros nach der Eroberung der Stadt verhinderte, dass es zu einem Aufstand kommen würde. Niemand in der Stadt durfte eine Waffe besitzen. Soweit ganz klar. Er verbot den Menschen, Sandalen zu tragen. Stattdessen mussten sie die von Schauspielern bevorzugten weichen Pantoffeln tragen. In Hausschuhen kann man nicht kämpfen. Und dann ordnete er an, dass die jungen Männer in Musik, Gesang und Tanz unterrichtet werden sollten. Das Ergebnis war, dass die Stadt nach und nach ihren Kampfgeist verlor. Für zwei Dinge war Sardes bekannt. Erstens soll in Sardes das Verfahren zum Färben von Wolle entdeckt worden sein. Zweitens war Sardes für die Verehrung der Göttin Artemis bekannt. Und ihr erinnert euch vielleicht noch aus meiner Predigt über das Sendschreiben in Ephesus daran, dass die Verehrung dieser griechischen Gottheit oft mit Unmoral einherging. Aber das war nicht das Problem, das die Gemeinde in Sardes hatte. Zu der Zeit, als Johannes diesen Brief schrieb, war die Stadt berühmt und wohlhabend, aber verweichlicht und degeneriert. Und es hat den Anschein, dass es um die Gemeinde ganz ähnlich stand. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es in dieser Gemeinde Irrlehren oder Verfolgung gab, trotz der Artemis-Verehrung in Sardes. Das heißt, es gab in dieser Gemeinde weder eine besondere Bedrohung von außerhalb, noch schwerwiegende Kämpfe innerhalb. Es war ruhig für die Christen in Sardes. Zu ruhig. Denn warum war es ruhig? Offensichtlich gab es einen Mangel an konsequentem und aktivem Christentum innerhalb der Gemeinde. Die Christen in Sardes ruhten sich auf dem Erreichten aus und waren gleichzeitig zu harmlos, um einer Verfolgung würdig zu sein. Ihnen fehlte sowohl der Enthusiasmus, der zu einer Irrlehre führen konnte, als auch eine starke Überzeugung, die Intoleranz hervorruft. Die Gemeinde in Sardes war träge und harmlos. Was bedeutet das? Nun, ein Junge führte seine Freundin zum ersten Mal ins Kino aus. Während sie unterwegs waren, sagte sie: "Normalerweise muss ich um 10 Uhr zu Hause sein. Aber mein Vater hat gesagt, dass ich bis Mitternacht bleiben darf, weil ich mit dir zusammen bin." Der Junge war beeindruckt und fragte: "Ist das so, weil er mir vertraut?" Und sie antwortete: "Nein, es ist so, weil er dich für harmlos hält." Genauso scheint es mit der Gemeinde in Sardes gewesen zu sein. Es gab keine Verfolgung der Christen in Sardes, weil sie für harmlos gehalten wurde. All die anderen Gemeinden, die wir uns schon angeguckt haben, die hatten alle Probleme mit Verfolgung. Die in Sardes nicht. Da war es ruhig. Zu ruhig. Denn sie waren harmlos. Und so geschützt und unbedroht verkümmerte die Gemeinde allmählich, bis sie keine Substanz mehr hatte. Die Christen fühlten sich sicher und verloren damit ihre Wachsamkeit. Wie Jesus sagte: "Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot." Wenn wir dieser Theorie folgen, dass sich die 7 Sendschreiben nicht nur auf historische Gemeinden, sondern auf Gemeindezeitalter beziehen, dann steht die Gemeinde in Sardes für die Zeit zwischen 1500 und 1700. Diejenigen von euch, die sich in der Kirchengeschichte auskennen, wissen, dass 1517 das Jahr ist, in dem ein 30 Jahre alter Mönch namens Martin Luther die römisch-katholische Kirche herausforderte und damit die Reformation einleitete. Der Beginn der Sardes-Ära in der Kirchengeschichte fällt also mit der Geburt der protestantischen Kirche zusammen. Ihr wisst, ich glaube nicht, dass Johannes an diese Zeit gedacht hat, als er diesen Brief schrieb. Er meinte die Gemeinde damals. Und ich glaube auch nicht, dass es Jesus bei den 7-Cent-Schreiben um die Kirchengeschichte ging. Und trotzdem lassen sich eben Ähnlichkeiten zwischen der Kirche der Reformationszeit und der Gemeinde in Sardes sehen. Da wir in Offenbarung 3, Vers 4 zum Beispiel sehen, wie Jesus hier in Sardes zwischen Reinen und Unreinen innerhalb der Gemeinde trennt. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Um 1500 war die Macht der Päpste fast absolut. Und sie ruhten sich auf ihrer Tradition aus. Den einfachen Gläubigen war bei Todesstrafe der Besitz einer Bibel verboten. Es war nur noch ein geringer Überrest der wahren Gemeinde vorhanden. Doch Gott erweckte seine Gemeinde mit der Reformation zu Neuem und trennte sie von der Totenkirche. Aber die Reformation, muss man ehrlich sein, blieb letztlich unvollendet auf halbem Weg stehen. So blieb es bei den großen Erkenntnissen Luthers, dass der Mensch nicht durch eigene Werke, sondern durch den Glauben an die Erlösung durch Jesus gerecht wird. Die Reformatoren schafften den heidnischen Bilder, Reliquien und Marienkult ab. Aber an einigen anderen Dingen, wie der Kindertaufe oder so, wurde festgehalten. Und so war die Zeit nach der Reformation eine Zeit der theologischen Richtigkeiten, aber nicht der Strahlkraft einer lebendigen und geisterfüllten Kirche. Aber um die damalige Reformation geht's heute nicht. Und die entscheidende Frage lautet auch nicht, was hat diese Schrift vor 2000 Jahren bedeutet, sondern was hat sie uns heute im Jahr 2021 zu sagen? Und das ist eine harte Botschaft. Wieder beginnt sie mit der erschreckenden Offenbarung Christi. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Oder anders ausgedrückt, ich weiß alles, was ihr tut. Oder in diesem Fall vielleicht eher noch, ich weiß, was ihr alles nicht tut. Was wir tun, warum wir es tun und wie wir es tun, all das wird von Jesus geprüft. Zu behaupten, Werke, Taten und Dienst seien nach dem Neuen Testament unnötig, das bedeutet, Gnade und Glaube als Ausrede zu benutzen, um nichts zu tun, um faul zu werden. Aber in Matthäus 25, Vers 31 bis 46, erzählt Jesus von dem Hirten, der die Böcke von den Schafen trennt. Und nach welchen Kriterien wurde die Trennung dort vorgenommen? Wir lesen dort, ich lese ab Vers 34 bis 36, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Anschließend wiederholt Jesus gewissermaßen dieselbe Rede nochmal, allerdings dann diesmal ohne Essen, ohne Trinken, ohne Besuche und ohne Gastfreundschaft. Und da beide Gruppen Christus als Herrn ansprechen, ist davon auszugehen, dass sie die gleichen Erwartungen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, wie dann einer aus dieser zweiten Gruppe aufsteht und sagt, Entschuldigung, aber was ist denn mit Epheser 2, Vers 8 und 9? In Epheser 2, Vers 8 und 9 schreibt Paulus schließlich, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das bedeutet doch, dass die Errettung keine Belohnung für gute Taten ist. Man kann sich die Rettung nicht durch Werke verdienen. Und doch tadelt Jesus die Gemeinde in Sardes, weil sie nichts tut. Er droht ihr, weil sie sich auf ihrem Glauben ausruht. Und er droht ihr damit, dass nur ein Teil der Gemeinde nicht aus dem Buch des Lebens getilgt wird. Denn was diese Leute nicht erkannt haben, ist, dass die Veränderung, die Jesus in unserem Herzen bewirkt, letztlich durch Liebe zum Ausdruck kommt. Durch eine Liebe, die sich durch Werke zeigt. Wo keine Werke, da keine Liebe. Wo keine Liebe, da kein Jesus in unserem Herzen. Diese guten Werke werden dich nicht retten. Du wirst nie gut genug sein, genug tun oder genug geben, um in den Himmel zu kommen. Es ist jedoch das Besondere an der Erlösung, dass die Dinge, die dich retten, nämlich Gnade und Glaube, letztlich die Dinge hervorbringen, die dich nicht retten, nämlich Werke und Dienst. Aber wenn Jesus uns ein solches Schreiben schicken und seinen Brief mit den Worten "Ich kenne deine Werke" beginnen würde, was würde er uns als positive und negative Eigenschaften unserer Gemeinde herausstellen? Wie würden wir beurteilt? Haben wir den Hungrigen zu essen gegeben, den Durstigen zu trinken, den Nackten Kleidung? Haben wir die Obdachlosen beherbergt und die Kranken und Gefangenen besucht? Und wenn nicht, dann frage ich mich, ob wir als Gemeinde wohl bei den Schafen oder bei den Böcken landen werden. Jesus fährt fort und lässt Johannes schreiben: "Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst." Wenn ich dich nach lebendigen Gemeinden fragen würde, welche würdest du mir da nennen? Ich hoffe, wir Baptisten wären dabei. Vielleicht dann auch noch FEGs, Brüdergemeinden, Heilsarmee, Mennoniten, vielleicht Volksmission oder sowas. Wahrscheinlich würden die meisten von uns bei dieser Frage an evangelikale oder pfingstlerische Gemeinden denken. Sicherlich haben Baptisten den Ruf, lebendig zu sein. Und es ist absolut nicht falsch, einen solchen Ruf zu haben. Die Gemeinde in Sardes hatte eine lange Tradition. Sie hatte ein starkes Zeugnis in ihrer Umgebung abgelegt und sich so den Ruf erworben, lebendig zu sein. Die Kirchen der Reformation hatten einen klaren Bruch mit der Kirche Roms vollzogen und hatten den Ruf, lebendig zu sein. Und all das ist gut. Aber auf den Ruf kommt es nicht an. Wir Baptisten haben eine lange Tradition hier in Göppingen. Ich weiß gar nicht, wie alt unsere Gemeinde eigentlich ist. Wir haben eine fast 200-jährige Tradition in Deutschland und weltweit eine über 400-jährige Tradition. Wir haben eine Tradition und einen Ruf. Und beide besagen, Baptisten leben. Aber es ist egal, wie lang unsere Tradition und wie gut unser Ruf ist. Jede einzelne Gemeinde hat die Verantwortung, sich zu beweisen. Wir müssen beweisen, dass wir lebendig sind. Und wir müssen lebendig bleiben. Denn wer am Leben bleiben will, muss am Leben bleiben. Ein guter Ruf und eine lebendige Vergangenheit bringen da nichts. Schließlich kommen Tag für Tag Menschen ins Beerdigungsinstitut. Sie hatten den Ruf, lebendig zu sein. Aber das bringt ihnen jetzt nichts mehr. Denn jetzt sind sie tot. Und tot ist tot. Und genau das ist es, was Jesus der Gemeinde in Sardes schreiben lässt. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. An der Stelle muss ich den Vers jetzt nochmal aus einer anderen Übersetzung vorlesen, um euch eine altbekannte Wahrheit zu vermitteln. In der Bibel heute steht an dieser Stelle nämlich: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und wir alle wissen, nach dem Aber kommt die Wahrheit. Wenn etwas Positives gesagt wurde und dann das Wort Aber folgt, solltest du nicht mit weiteren Komplimenten rechnen. Wenn jemand sagt, du hast schöne blaue Augen, aber, dann kannst du damit rechnen, dass er fortfährt mit so etwas wie: Deine Nase ist zu groß, deine Frisur ist hässlich und deine Lippen sind schief. Und so kommt auch hier nach dem Aber die Wahrheit. Du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber du bist tot. Was bedeutet das? Ein Beispiel aus der Praxis. Wie ihr wisst, wechseln Spritpreise mehrmals täglich. Dabei kann es vorkommen, dass für kurze Zeit an der Anzeigetafel, die man an der Straße sieht, und an der Zapfsäule unterschiedliche Preise angezeigt werden. Viele Autofahrer schauen dabei nur auf diese große Werbesäule und nicht auf die Zapfsäule. Und erst an der Kasse fällt die Differenz auf und schlechte Laune ist dann vorprogrammiert. Denn letztlich gilt nur der Preis, der an der Zapfsäule steht, nicht der, mit der groß geworben wird. Jesus sagt ja gewissermaßen, im Falle einer Diskrepanz zwischen dem Ruf und der Realität wird nur die Realität als richtig angesehen. Der Ruf ist nichts wert. Es gilt nicht der äußere Schein. Es gilt nicht, wie es nach außen hin vielleicht aussieht. Es gilt nicht, was man für eine Vergangenheit hatte. Es gilt nur, wie es im Inneren der Gemeinde aussieht. Der Ruf des letzten Jahres ist wertlos, wenn er sich nicht mit der heutigen Realität deckt. Der französische Politiker Robert Schuman sagte, es gibt zwei sehr schwierige Dinge auf der Welt. Das eine ist, sich einen Namen zu machen und das andere, ihn zu behalten. Die Gemeinde in Sardes hatte einen hervorragenden Namen. Sie hatte den Ruf, lebendig zu sein. Die Christen dort hatten wohl echt etwas geleistet. Aber Jesus sagt, ich weiß es besser. Ich weiß, dass ihr tot seid. Nicht krank, nicht verletzt, nicht verkrüppelt, nicht ohnmächtig, nicht schwach, sondern tot. Und tot ist tot. Aber was ist unter einer toten Gemeinde zu verstehen? Klar, natürlich wisst ihr, was eine tote Gemeinde auszeichnet. Die Musik ist langsam und eintönig. Der Prediger ist langsam und eintönig. Und der ganze Gottesdienst ist langsam und eintönig. Und ich bin mir sicher, ihr könnt ganz leicht Gemeinden aufzählen, die dazu passen. Aber diese Definition von Tod ist sehr subjektiv. Was für dich tot ist, ist es für mich vielleicht nicht. Musik, die du langsam und eintönig findest, finde ich vielleicht schön. Und während wir irgendeine andere Gemeinde als langsam, eintönig und tot bezeichnen, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die uns ansehen und denken, dass wir langsam, eintönig und tot sind. Geschmäcker sind nun mal verschieden. Aber es kommt nicht auf den Geschmack an. Das ist nämlich nicht der Maßstab, nach dem Jesus beurteilt, ob eine Gemeinde tot ist oder nicht. Denn es kommt nicht auf den Ruf, den Namen oder die Werbung an. Es geht um die Realität und das Innere der Gemeinde. Woran erkennt man also, dass eine Gemeinde tot ist? Ich möchte euch auf drei Merkmale eines Toten hinweisen. Und ich denke, diese Merkmale treffen nicht nur auf tote Menschen, sondern auch auf tote Gemeinden zu. Erstens, wenn du tot bist, fehlt dir Mitgefühl. Ein toter Mensch hat keine Gefühle, keine Freude oder Trauer, keine Fröhlichkeit oder Wut, nichts. Man könnte sagen, dass eine tote Person apathisch ist. Manchmal, wenn wir total traurig und deprimiert sind, sagen wir, mir ist alles egal. In Wirklichkeit stimmt das gewöhnlich nicht. Uns ist dann nicht alles egal, eher ganz im Gegenteil. Einer toten Person dagegen ist wirklich alles egal. Und genauso ist es auch bei einer Gemeinde. Einer toten Gemeinde ist alles egal. Sie interessiert sich nicht für das körperliche Wohlbefinden eines Menschen. Es gibt kein Mitleid in der Gemeinde. Das geht wieder zurück auf das, was Jesus darüber sagte, dass er hungrig, durstig, nackt und krank war und sich niemand um ihn kümmerte. Das ist ein Anzeichen für den Tod. Jesu Halbbruder Jakobus spricht in Jakobus 2, Vers 15 und 17 über dieselbe Sache. Er schreibt dort, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ihr seht, es reicht nicht aus, nur zu glauben. Ein Glaube, der sich nicht durch gute Taten zeigt, ist überhaupt kein Glaube. Er ist tot und nutzlos. Eine tote Gemeinde kümmert sich nicht. Sie kümmert sich nicht um die körperlichen Bedürfnisse der Menschen und auch nicht um die geistlichen Bedürfnisse der Menschen. Wenn eine Gemeinde tot ist, gibt es kein Interesse an Mission oder Evangelisation. Ihre Mitglieder finden dafür alle möglichen Gründe, aber im Grunde genommen liegt es einfach daran, dass es ihnen egal ist. Sie sind tot. Haben wir Mitgefühl? Leben wir noch? Zweitens, wenn du tot bist, fehlt dir Wärme. Damit meine ich nicht, dass du nur ein wenig unterkühlt bist. Es ist normal, dass die Körpertemperatur schwankt. Wenn deine Temperatur zwischen 36,3 und 37,4 Grad liegt, dann gilt das als normal. Habe ich gelesen, ich kann mir das nie merken. Und auch wenn deine Temperatur mal auf 35 Grad runtergeht, dann ist das noch nicht schlimm. Aber wenn sie auf unter 30 Grad sinkt, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Genauso kann auch eine Gemeinde ein wenig kühl sein. Also jetzt mal bezogen auf ihre Ausstrahlung. Nicht jede Gemeinde steht auf Umarmungen und auf Überschwänglichkeit und so weiter. Nicht alle Menschen sind so euphorisch und enthusiastisch und sowas. Aber wenn es in einer Gemeinde keine Wärme und keine Liebe gibt, dann ist die Gemeinde tot. Wenn Menschen unsere Gemeinde besuchen, empfinden sie sie dann als einen warmen und einladenden Ort? Geben wir den Menschen das Gefühl, willkommen und umsorgt zu sein? Ist Liebe zu spüren? Ich war schon in Gemeinden, in denen niemand mit mir gesprochen hat und ich mich wie ein Eindringling gefühlt habe. Das ist nicht ein bisschen kühl, das ist kalt und tot. Haben wir Wärme? Leben wir noch? Und drittens, wenn du tot bist, bewegst du dich nicht. Wenn man bei einer Beerdigung am offenen Sarg steht, hört man manchmal Aussagen wie, er sieht so lebendig aus. Aber nein, das tut er nicht, denn er bewegt sich nicht. Lebende bewegen sich, Tote bewegen sich nicht. Und auch tote Gemeinden bewegen sich nicht. Sie bieten natürlich eine Menge Ausreden dafür an, warum sie sich nicht bewegen. Wir haben das noch nie so gemacht. Wir sind eine traditionsbewusste Gemeinde und wollen unsere Tradition wahren. Wir haben es mal versucht und es hat nicht funktioniert. Der alte Prediger hat das auch nicht so gemacht oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist, dass etwas nicht stimmt, wenn man sich nicht verändert. Was vor 100 Jahren oder vor 20 Jahren oder im letzten Jahr funktioniert hat, funktioniert in diesem Jahr nicht zwingend wieder. Unternehmen, die sich weigern, sich zu verändern, zu erneuern und zu modernisieren, werden letztlich sterben. Und Gemeinden, die sich weigern, sich zu verändern, zu erneuern und zu modernisieren, werden auch sterben. Versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir die Botschaft ändern sollen. Auf keinen Fall. Die Botschaft, das Wort Gottes, ist zeitlos und gilt heute genauso wie damals, als es geschrieben wurde. Aber die Art und Weise, wie wir die Botschaft vermitteln, muss sich immer mal wieder ändern, wenn wir die heutige Generation erreichen wollen. Ansonsten sind wir bald tot. Bewegen wir uns? Leben wir noch? Wie sieht's aus? Wir haben vielleicht den Ruf, lebendig zu sein, aber sind wir es auch? Oder ist unsere Gemeinde innerlich tot? Haben wir Mitgefühl? Strahlen wir Wärme aus? Bewegen wir uns? Guckt euch mal um und überlegt. Das ist einfach nur eine ernst gemeinte, ehrliche Frage. Leben wir noch oder sind wir vielleicht schon tot? Wenn Menschen tot sind, dann bleiben sie es normalerweise auch. Und das Gleiche gilt leider auch für Gemeinden. Aber das muss nicht so sein. Denn Jesus hat ein Auferstehungsprogramm für tote Gemeinden. Er fordert die Gemeinde in Sardes auf, 4 Dinge zu tun. Und so lesen wir in Offenbarung 3, Vers 2, werdet wach. Das erste, wozu Jesus die tote Gemeinde in Sardes auffordert, ist aufzuwachen. Sie sollen ihre Fehler erkennen. In den unzähligen Selbsthilfebüchern, die es heutzutage so gibt, ist der erste Schritt fast immer gleich. Und zwar, wach auf und gib zu, dass du ein Problem hast. Und so besteht der erste Schritt für eine tote Gemeinde darin, aufzuwachen und zuzugeben, dass sich etwas ändern muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Menschen in der Gemeinde in Sardes bis zu diesem Punkt dachten, dass alles in Ordnung ist. Schließlich gab es ja keine Verfolgung und auch keine Irrlehren, ist doch klasse. Aber Jesus sagt, ihr seid tot. Also wacht auf, schaut euch um und seht, wie tief ihr gefallen seid. Erkennt eure Probleme. Deshalb mal wieder die Frage an uns. Sind wir vielleicht schon tot? haben wir ein Problem? Aber das ist natürlich noch nicht alles. Offenbarung 3, Vers 2 geht ja weiter mit: Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Offensichtlich war die Gemeinde nicht völlig verloren, was ja zu den reformatorischen Aufbrüchen innerhalb der katholischen Kirche im 16. Jahrhundert passt. Wir wissen nicht viel über die Gemeinde in Sardes. Und so wissen wir auch nicht, was dort Gutes geblieben war. Aber Jesus sagt den Christen dort im Grunde, dass sie auf dem Guten, was sie haben, und auf ihren Stärken aufbauen sollen. Es mag nicht viel gewesen sein, aber es gab offensichtlich etwas, an dem sie festhalten konnten. Und daher sagt ihnen Jesus nicht, dass sie alles aufgeben sollen. Das Gute sollen sie behalten. Auf das, was sie können, sollen sie sich konzentrieren. Was ist das Gute bei uns? Woran sollten wir festhalten? Worauf können wir aufbauen? Und um das zu bewerkstelligen, fordert Jesus von ihnen in Offenbarung 3, Vers 3: So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. In unserem geistlichen Leben und im Leben unserer Gemeinde müssen wir manchmal zu den Grundlagen zurückkehren. So wie auch die Gemeinde in Ephesus, sollen sie sich an die Anfänge erinnern. Was sind die Anfänge? Die erste Liebe, das, worum es in Ephesus ging. Erinnerst du dich an die Zeit, als alles neu, frisch und aufregend war? Wie war dein Glaube, als du anfingst, ein Christ zu sein? Wie aufregend waren die Dinge, als die Gemeinde noch jung war? Die Christen in Sardes sollen sich daran erinnern, wie ihre Gemeinde war, als sie noch lebendig war. Und sich an das Grundlegende zurückerinnern. Und das Grundlegende ist das Wort Gottes und die Liebe Jesu. Wo finden wir das bei uns? Und schließlich fordert Jesus in Offenbarung 3, Vers 3: So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Halte es fest und tue Buße. Das bedeutet nichts anderes als: Geh zurück zu dem, was du anfangs gehört und geglaubt hast. Jesus sagt: Geht dahin zurück, wo ihr angefangen habt. Fangt nochmal ganz neu an. Wir denken oft, man könne nicht zurückgehen und neu beginnen. Aber das stimmt nicht. Denn manchmal muss man zurückgehen, bevor man weitermachen kann. Und kann so zu neuem Leben finden. Und allen, die das tun, gilt diese wunderbare Verheißung aus Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor meinen Engeln. Und das ist es doch, was wir uns alle wünschen, oder? Also lasst uns umkehren. Wenn wir nicht sterben wollen oder tot bleiben wollen, dann müssen wir umkehren und zu unseren Grundlagen zurückkehren, zum Wort Gottes und zu der Liebe Jesu. Wo stehst du heute, ganz persönlich? Wo stehen wir als Gemeinde? Wenn Jesus uns jetzt einen Brief schreiben würde, was würde er uns dann schreiben? Wieder, dir persönlich und uns als Gemeinde. Wenn wir Gefahr laufen, tot zu sein, dann müssen wir Jesu Auferstehungsprogramm starten. Wir müssen aufwachen und erkennen, wie die Lage wirklich ist. Wir müssen unsere Stärken erkennen und daran festhalten und darauf aufbauen. Wir müssen uns an unsere Beziehung zu Jesus erinnern und in sie investieren. Und wir müssen umkehren und ganz neu beginnen. Wer Ohren hat, der höre. Amen.